Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode von Brennpunkt Orange. Heute sprechen wir natürlich über Fußball und gleichzeitig über viel mehr als nur 90 Minuten, Tore und Tabellen. Es geht um die Ukraine, ein Land im Krieg, in dem Fußball zu einem Spiegel des gesellschaftlichen Ausnahmezustands geworden ist. Seit dem russischen Angriffskrieg hat sich auch der Fußball grundlegend verändert. Vereine spielen fern ihrer Heimat. Internationale Heimspiele finden im Ausland statt. Fans und Spieler sind teilweise im Militär und engagieren sich an der Front. Viele Sportlerinnen und Sportler haben ihr Leben verloren und trotzdem im Bereich Fußball geht der Spielbetrieb weiter als Akt der Normalität, des Widerstands und des Zusammenhalts. Ich spreche heute mit Michael, den ihr bereits aus vergangenen Episoden kennt. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem ukrainischen Fußball und natürlich auch der Ultraszene, den Fußballalltag und den gesellschaftlichen Folgen des Krieges. Gemeinsam wollen wir einen Überblick geben, wie lebt der Fußball in der Ukraine weiter, was bedeutet er für Fans, Liga und Nationalmannschaft und was sagt er über die Situation der Menschen im Land. Michael, herzlich willkommen bei Brennpunkt Orange. Ich freue mich, dich wieder einmal am Mikrofon begrüßen zu dürfen.
Ja, hi, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass die wieder über die aktuellen Ereignisse zu berichten und ja, dass du dich weiterhin dafür interessierst.
Der letzte Moment, wo ich an dich gedacht habe, war der Champions League-Abend und zwar einer, der vermutlich in die Fußballgeschichte eingeht, der Kopfballtreffer des Keepers von Benfica Lissabon zum 4:2 gegen Real Madrid und damit im Prinzip hat Benfica die Chance erhalten, weiter in der Champions League zu bleiben. Und er hat dann am Abend dieses Tor auf Instagram in einer Botschaft an seine Heimat gewidmet, der Ukraine. Es war eine sehr emotionale Botschaft für die Ukraine. Ist das Signal im Land angekommen?
Ja, sicherlich. Und man war auch sehr stolz auf dieses Tor, auf den Torwart, das passiert einfach nicht alle Tage und in dem Fall auch wirklich entscheidendes Tor. Und klar, man hat das schon wahrgenommen und man hat es mitgefeiert, mitgefiebert. Und generell die Ukrainer, die gerade im Ausland spielen, man hat die sehr stark im Blick. Man schaut, wie die sich zeigen, wie die Ukraine repräsentieren. Ja, weil die sind ja auch in gewisser Weise verbreiten sie, erzählen über den Übel des Krieges und sind ein Sprachrohr der Ukraine im Ausland und damit auch sehr wichtig.
Vielleicht erstmal zu dir, wenn alles richtig in meiner Erinnerung ist, Odessa deine Geburtsstadt und wir haben beim letzten Mal gesprochen, glaube ich, war noch eine Situation, wo dort noch keine oder weniger Angriffe gerade waren. Wie ist die Situation jetzt in Odessa?
Ja, das letzte Jahr hat Odessa schon deutlich stärker gelitten und ich glaube sogar schon die letzten 2 Jahre. Also es wurde immer mehr und ja, Stromausfälle sind inzwischen zum Standard geworden, also auch dauern deutlich länger an. Es sind auch immer mehr Häuser im Zentrum betroffen, weil der Hafen relativ zentral liegt und der Hafen vorwiegend angegriffen wird, aber die Raketen landen halt auch in Wohngebieten in der Nähe vom Hafen. Und also es ist schon deutlich schlimmer geworden. Und im Sommer war auch eine Freundin von mir da und meinte, man konnte eigentlich keine einzige Nacht schlafen, weil man ständig die Drohnen, das Summen der Drohnen hört. Und ja. Also, es ist nicht ohne die letzten 2 Jahre geworden. Ja.
Dein Fußballverein war oder ist der FK Chernomorets Odessa. Wie geht es dem Verein aktuell?
Ja, man ist letztes Jahr in die zweite Liga abgestiegen, wieder mal. Und ja, es fehlt so an Geld. Man auch. Das Stadion leidet ein bisschen mit, also zum Glück nicht so stark, obwohl es auch in der Nähe vom Hafen liegt, aber da blieb bislang verschont. Also sind vielleicht mal hier und da die Scheiben eingeschlagen, aber jetzt nicht so brutal, ja, wie wenn Häuser getroffen werden und Menschen sterben. Und auch das Trainingsgelände, das zwar nicht am Hafen liegt, komplett außerhalb, so ein bisschen außerhalb der Stadt, sogar da ist eine Rakete eingeschlagen. Und also der Verein auch ist in keiner guten finanziellen Lage, aber zumindest sportlich, ja, auf Platz 3 kämpft mit um Aufstieg. Genau, also es geht einigermaßen, aber ja, könnte besser sein. Jetzt hat man einen neuen Trainer, der schon zum dritten Mal kommt, mit dem man seinerzeit auch sogar Erfolg in Europa hatte, also die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte 2013, 2014 der Saison, wo man sogar über die Gruppenphase der Europa League bestanden hat. Also der Trainer ist jetzt zurück, muss nichts heißen, weil damals war er komplett andere Situation, auch finanziell, aber ja, könnte wieder aufwärts gehen und man könnte wieder aufsteigen, was aber trotzdem nichts bedeuten muss, weil ja, der Krieg geht trotzdem durch den Alltag und auch die Investoren wollen gerade vielleicht nicht so viel Geld in Fußball reinstecken.
Michael, also das ist so dein Heimatverein, das ist immer so ganz schön zu hören, wenn du berichtest, so fußballtypisch, und dann kommt aber immer wieder das, was so furchtbar ist, das Thema Krieg. Trotzdem findet ja tatsächlich der Fußball offensichtlich ja irgendwie statt, von normal kann man nicht reden, aber er findet statt, auch offensichtlich auch irgendwie strukturiert findet er statt. Wenn man jetzt so das vergleicht, so die letzten Jahre, wir haben glaube ich 2024 das letzte Mal gesprochen, wenn du den ukrainischen Fußball eben mit Stand 2026 in der aktuellen Situation beschreiben musst, was hat sich in den letzten 2-3 Jahren am stärksten verändert, auch innerhalb dieser Kriegszeit?
Ja, also wahrscheinlich, was man auf jeden Fall sagen kann, es dürfen immer mehr Zuschauer ins Stadion, vor allem im Westen des Landes. Die Fanszenen sind eigentlich fast bei allen Clubs wieder aktiv. Man kann nicht sagen voll aktiv, so wie vor dem Krieg, aber die sind aktiv geworden. Auch im Vergleich zu 2022, wo ganz klar die Message gesetzt wurde, selbst wenn Zuschauer erlaubt sind, werden wir uns in Stadien nicht blicken. Wir haben gerade einen Krieg, wir müssen kämpfen. Es wächst aber aktuell schon eine andere Generation ran und auch die Fanszenen in Ukraine, der Generationswechsel, der findet deutlich stärker als jetzt in Deutschland statt, oder deutlich öfter, besser gesagt. Und deswegen wächst eine neue Generation ran und die jetzt auch wieder mal ins Stadion gehen möchte, die Mannschaft unterstützen möchte. Es ist aber so, dass viele Szenen eigentlich eine Regel aufgestellt haben, relativ ja, feste Regeln, die auch gelebt werden, eingehalten werden, dass beispielsweise man unter 19 Jahre alt sein muss, um in den Block zu kommen, oder man muss gedient haben, oder man muss schon so alt sein, dass man nicht mehr dienen kann, oder dass man ja zum Beispiel gerade dient, aber im Urlaub ist. Erst dann kann man in den Block kommen. Und die meisten Szenen sind, wenn man da sich das anschaut, sind sehr junge Leute. Die ukrainischen Szenen waren schon immer im Durchschnitt deutlich jünger als jetzt die Deutschen, aber das ist jetzt nochmal extremer geworden durch diese Regelungen. Ja, aber der Support ist wieder da. Fast in jedem Spiel hat man Ultras, manchmal auch Gästefans. Also ja, es ist keine Normalität, aber es ist zumindest, wenn man hinfahren möchte, ja, erlebt man ein bisschen mehr als jetzt in der Anfangszeit, wo die Zuschauer zwar zugelassen wurden, ab 2024 wurden die Zuschauer zugelassen, aber es war deutlich ruhiger und es waren vielleicht 3 Szenen, die im Land ja, irgendwie aktiv waren. Jetzt sind es halt auch schon 15 oder also ja zwischen in der Nähe von 20, so um die 20 rum.
Aber zwangsläufig durch die aktuelle Situation muss doch bei den Spielen auch irgendwie rund um die Spiele eine permanente Unsicherheit sein. Du hast jetzt gerade in Odessa schon angesprochen, dass man eigentlich kaum schlafen kann. Ich vermute, dass das auch rund um so ein Fußballspiel auch regelmäßig die Gefahr von Alarm besteht. Dann ist die Reiseinfrastruktur und auch die sportliche Infrastruktur alles nicht so super. Also das ist doch von alles andere als normaler Spielbetrieb, oder?
Ja, schon. Also auch wenn Flugalarm ist, muss ja das Spiel unterbrochen werden, müssen die Zuschauer die Ränge verlassen. Man versucht auch die Spiele größtenteils tagsüber abzuhalten. Also Abendspiele sind relativ selten und wenn dann nur im Westen des Landes. Und man hat natürlich auch immer noch Ausgangssperren, also abends. Das muss man auch berücksichtigen. Das heißt, du musst auch rechtzeitig, wenn du als Gästefan unterwegs bist, musst du rechtzeitig am Bahnhof sein, wo sozusagen so ein geschlossener Bereich ist und du dann ja nicht mehr auf der Straße bist. Aber ja, normal ist es alles nicht. Und es gab auch schon Spiele, zuletzt ein Spiel in der Premierliga, wo das Flutlicht ausgefallen ist. Es gibt halt auch Probleme mit Strom, vor allem jetzt in der Winterzeit, seit Spätherbst. Und ja, ist halt auch immer die Frage, ja, wie geht man mit der Situation um? Wer haftet dafür? Muss das Spiel wiederholt werden? Also da gibt's die Regeln dafür sind nicht wirklich geschaffen, weil das alles Ausnahmezustand ist.
Wenn du sagst, dass die 10 wieder da sind, jünger und teilweise auch Gästefans, ich nehme aber mal an, dass das die Konflikte unter 10 aktuell komplett ruhen und dass im Vordergrund halt der Patriotismus steht, also die Ukraine zu unterstützen, auch im Prinzip im Fan-Dasein und natürlich auch das Thema Trauer und letztendlich Widerstand gegen Putin. Ist das so das, was die Fanszenen dann auch nach außen bringen oder gibt es tatsächlich auch wieder Konflikte untereinander?
Nee, also du hast schon recht, da ist man geschlossen, man hat einen gemeinsamen Feind. Man ist da, glaube ich, geschlossen und da passiert nichts. Es kann immer wieder irgendwie so kleine Ausrutscher geben, aber die älteren Fans, wenn da Jüngere irgendwas anstellen, die greifen da relativ schnell ein, dass man das gar nicht so in die Öffentlichkeit trägt und da nicht so viel rauskommt. Deswegen, ja, da ist man schon geschlossen. Man ist schon geschlossen eigentlich ja seit 2014. Wobei, ja, zwischen 2017 und so 2022 gab es ein paar Ausrutscher, die auch an die Öffentlichkeit geraten sind. Aber eigentlich wurde schon 2014 da eigentlich diese Strategie gesetzt, umgesetzt und ja, da auch größere Szenen, also die davor sich groß bekriegt haben, Dnipro und Metalist, Schachter, Dynamo, auch die haben keinerlei Probleme miteinander. Und weil eben auch die Leute im selben Bataillon im Krieg sind, das kann einfach nicht anders laufen.
Dieser Spielbetrieb, wie weit geht er im Ligensystem nach unten? Also wie sieht es mit Nachwuchs aus? Also ist der komplett sichergestellt oder ist halt quasi die Amateurligen, wird es dann immer schwieriger nach unten?
Also es findet schon eigentlich überall was statt, aber natürlich sind die Finanzen im Krieg ein bisschen anders. Das heißt, in manchen Regionen sind es deutlich weniger Mannschaften als sonst zum Beispiel, die sich zu Amateurspielbetrieb anmelden. Also solche Probleme hat man eben in manchen Regionen. Oder dass das nächste Problem, dass vielleicht die Jugend, die Eltern, die ihre Jugend in Ausland bringt. Also in Deutschland sind aktuell so viele ukrainische Fußballspieler wie noch nie in allen möglichen Ligen unterwegs. Und das ist natürlich auch so, kann man sagen, für Fußball, für die Zukunft ein Problem. Aber das ist einfach ja, Stand der Dinge, da kann man keinen verurteilen oder so. Ja, wer kann, der oder wer will, der kann eben ausreisen. Und das ist halt, ja, das zieht sich auch auf Fußball, bezieht sich auf Fußball.
Da hatte ich vor kurzem, glaube ich, auch einen Bericht gelesen, dass irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder eine ganze Mannschaft im Prinzip, ne, aus der Ukraine zusammengekommen ist.
Weiß ich so genau, ehrlich gesagt, nicht. Aber es sind schon Rekordzahlen, Jugendspieler im deutschen Fußball, ukrainische. Es gibt auch bessere, die in U19-Bundesliga, U17-Bundesliga spielen und relativ präsent sind. Es gibt aber auch einfach jüngere, mittelmäßige Kicker, die vielleicht am Ende in der Regionalliga landen. Aber die gibt's halt auch noch.
Ein Thema ist natürlich auch grundsätzlich das Thema Heimspiel, dass das nicht zwangsläufig Heimat bedeutet. Das ist kein neues Thema, das begleitet ja den ukrainischen Fußball seit der Aggression aus Russland, ja, seit über, ja, 11 Jahren mittlerweile. Welche Teams sind das aktuell, die nicht an ihren eigentlichen Heimstandorten spielen können?
Also zusätzlich zu Schachtar, Soria Lugansk, die ja schon seit 2014 nicht mehr in der Heimat spielen können, ist es jetzt vor allem Metalist, also die beiden Metalist-Vereine. Der eine Metalist-Verein spielt in Zhytomyr, also westlicher von Kiew, und der andere Metalist-Verein spielt an der Grenze zur Slowakei, also ganz, ganz weit im Westen, also kann man sagen auf der fast, ja, gegenüberliegenden Seite von Kharkiv. Das sind so, die mir so sofort einfallen. Viele haben sich halt auch Vereine aufgelöst, also Vereine, die vielleicht, ja, aus Donbass stammen, wie zum Beispiel Mariupol. Die haben sich, also Mariupol hatte zwei Vereine. Der eine, der bekanntere FC Mariupol, hat sich aufgelöst und der andere Verein wurde sozusagen mehr oder weniger übernommen. Also der hat, ja, ich weiß nicht, ob man den noch als Mariupol-Verein bezeichnen könnte, weil er ja so einen Doppelnamen hat. Phoenix Mariupol spielt in Lviv. Also weiß nicht, ob man den noch überhaupt noch so als Originalverein bezeichnen könnte. Aber ja, und viele haben sich eben aufgelöst oder den Spielbetrieb gestoppt, wie jetzt Kristal Cherson. Cherson, die Stadt, die ja auch okkupiert war und ja erst später befreit wurde. Aber ja, die ist halt jetzt auch direkt an der Frontlinie und da ist auch an Spielbetrieb überhaupt nichts zu denken. Also kann man sagen, vergleichbar vielleicht mit Kharkiv oder ja, eigentlich noch schlimmer. Also deswegen, ja. Und plus kommen natürlich dazu, die internationalen Spiele können nicht in Ukraine stattfinden. Also die am internationalen, also im Europapokal teilnehmen, die spielen natürlich auch nochmal zusätzlich, ja, im Ausland.
Es gab ja, glaube ich, im Vorvorsaison auch Spiele von Schachtar in Schalke, mittlerweile, glaube ich, in Polen, in Krakau, wenn ich richtig informiert bin. Wie findet denn die Vorbereitung und die ganze Reisedynamik, wie findet denn das alles statt? Ist das komplett ins Ausland letztendlich gelagert? Also wie bereitet man sich auch auf so einen europäischen Einsatz vor? Und ich würde mal so vermuten, so grundsätzlich die aktuelle Situation führt natürlich auch zu einer Schwächung des ukrainischen Fußballs, was sicherlich auch die Ergebnisse zeigen, oder?
Ja, also man ist natürlich dadurch schon benachteiligt. Also im Europapokal jetzt in der Gruppenphase hat Dynamo und Schachtar teilgenommen und in der Quali waren es ja noch ein paar mehr Teams, aber jetzt waren es in der Gruppenphase zwei Teams und die Fahrtwege sind natürlich enorm. Also jetzt, nachdem auch die Conference League geht ja, glaube ich, noch mit 6 Spielen. Champions League und Europa League hat man ja inzwischen 8 Spiele. Und das sind dann praktisch 8 oder 6 in der Conference League, wo ja Schachtar und Dynamo diese Saison gespielt hat, sind ja dann Auswärtsspiele. Und zwar Auswärtsspiele auch, weil man hat, also in Ukraine gibt es ja keinen funktionierenden Flughafen. Das heißt, um auch erstmal zum Flughafen zu gelangen, fährt man Bus Und ja, wenn die Mannschaft jetzt Dynamo und Schachter hauptsächlich sind die in Kiew stationiert. Schachter jetzt die letzte Zeit auch glaub, vermehrt in Lviv hat sich organisiert, aber dennoch sind die Fahrtwege zu polnischen Flughäfen schon, also vor allem aus Kiew, lang und ja, also das kostet natürlich Zeit, Kräfte und das, ja, das ist benachteiligt gegenüber den anderen Vereinen, die solche Probleme nicht haben, aber ja, so ist es halt, also.
Aber es macht eben, die Chancengleichheit ist faktisch nicht gegeben, das muss man einfach so sagen.
Ne? Ja, ja. Klar, man kann sagen, dafür kann jetzt vielleicht UEFA nichts, dafür kann nur Russland was. Aber ja, es ist keine Chancengleichheit. Dynamo ist ausgeschieden jetzt in der Gruppenphase. Schachter ist weiterhin drin. In der Conference League ist auch relativ, also diese Saison nicht so super stark.
Weil du es gerade angesprochen hast oder die UEFA hier in den Podcast reingezerrt hast. FIFA und UEFA haben ja 2022 nach dem völkerrechtswidrigen Überfall gesagt, die für die russischen Teilnehmer sind unsere Wettbewerbe gesperrt. Es fing dann im April des letzten Jahres an, dass Infantino plötzlich sich vorstellen könnte, dass Russland wieder zurückkehrt. Offensichtlich ist es so, dass die russischen Teams schon an den U15-Turnieren teilnehmen können. Und jetzt hat er nochmal uns an seinen Überlegungen teilhaben lassen und hat gesagt, man müsste russische Spieler und Teams wieder an Wettbewerben teilnehmen lassen. Der Außenminister der Ukraine hat daher die Bezeichnung gewählt, dass Infantino moralisch degeneriert wäre. Stimmt, hat er recht.
Ja, definitiv. Und ich meine, das hängt auch so ein bisschen, wenn du auch darauf achtest, wann diese neuen Gerüchte hochkamen oder es sind ja nicht Gerüchte, sondern Meinungen hochkamen. Das deckt sich so ein bisschen mit der Trump-Rückkehr als US-Präsidenten. Also passt von Zeitpunkten her und man weiß auch, wie Infantino mit Trump unterwegs ist, wie was da für ein Verhältnis herrscht. Und ja, also er begründet das damit, dass er ja einfach so von wegen diese ganze Sache, diese Sanktionen gegen russischen Fußball, die hätten nichts gebracht. Ja, die bringen insofern was, dass man zeigt, es ist kein Normalzustand, dass man ein Land überfällt und ihr seid kein normales Land. Wir wollen euch in dieser Fußballgemeinschaft, in dieser Weltgemeinschaft, wo wir für andere Werte stehen als Kriege, wollen wir euch nicht dabei haben. Und wenn man das jetzt genau wieder die teilnehmen ließe, dann würde es ja zu den Werten nicht passen. Aber ja, machen wir uns auch nichts vor. Die Werte werden größtenteils nur vorgespielt und im Grunde geht es ja immer ums Geld, den großen Verbänden, ja.
Wir wären nicht beide wohl nicht sehr verwundert, wenn das tatsächlich wahr werden würde. Aber wie du es eben schon beschrieben hast, alle Werte würden dann mit den Füßen getreten. Aber auch darüber sind wir leider nicht mehr verwundert, das muss man schon sagen. Du hast vorhin so ein bisschen die Stadionatmosphäre beschrieben, auch mit dem Thema die Rückkehr muss ich zeitig überlegen. Ich will trotzdem nochmal so ein Gefühl dafür bekommen. Also du hast vermutlich die Nacht schlecht geschlafen, weil du Luft auf warm hast, irgendwo hat es geknallt, du weißt nicht genau, was passiert ist und so weiter. Du hast Schwierigkeiten mit Strom, Wärme. So, und da findet aber ein Fußballspiel statt. Wie nehme ich das wahr? Oder wie nimmt die Bevölkerung wahr? Sagt die, zum Glück haben wir mal eine Ablenkung, 2 Stunden, wo wir uns auf den Fußball konzentrieren. Oder gibt es auch ein Unverständnis zu sagen, na, was soll ich jetzt dort beim Fußball? Ich werde dort nicht hingehen, ich habe ganz andere Probleme. Wie ist da so die Stimmungslage? Wie wird das wahrgenommen? Ist das einfach wichtig, dass man in so einer Situation irgendwann mal einen Moment aus diesem Rad des ständigen Überlebenskampfes rauskommt und sich mal ablenkt? Wie wird das so wahrgenommen?
Genau, also man braucht schon Ablenkung. Man kann ja nicht die ganze Zeit trauern und in Panik irgendwie sitzen, in Panik geraten. Deswegen brauchen Leute Ablenkung. Fußball ist eine Möglichkeit, sich abzulenken und abzureagieren, gewisse für ja, 2 Stunden abzuschalten, in eine andere Welt einzutauchen, wobei natürlich auch Fußball, also man kriegt auch den Krieg und man, es geht auch, ja, dass man die gefallenen Soldaten beehrt und oder Soldaten generell den Ball, den Anstoß sozusagen machen lässt. Also es ist, man kann nicht komplett abschalten, aber gewisse Normalität oder es ist eine eigene Welt Fußball. Und deswegen, ja, also ich glaube, es ist nicht so, dass man das irgendwie als, ja, ihr seid verrückt, warum spielt der Fußball, warum geht ihr ins Stadion? Das nimmt man einfach wahr, das Leben muss weitergehen, der Krieg dauert schon 4 Jahre. Und ja, die Leute brauchen Ablenkung. Man muss aber auch dazu sagen, also diese ganzen Stromausfall, keine Wärme, das alles ist vor allem, also trifft einen im Winter sehr hart und im Winter ist fast kein Spielbetrieb. Also wir hatten jetzt eine Winterpause ab Mitte Dezember bis Ende Februar. Also es ist jetzt auch gerade kein Spielbetrieb. Deswegen muss man auch noch mal sagen, dass die da nicht so zu einer großen Überschneidung kam. Ja, aber in Kiew wäre jetzt ein Spielbetrieb so auch schwer vorstellbar. Also es in manchen Häusern hast du Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad im Haus schon drin. Also du hast Strom nur ein paar Stunden am Tag. Also eine Freundin von mir wohnt in Kiew und die schickt mir, da ist man digital relativ fortgeschritten und die schickt mir halt so Ausschnitte aus der App, wo eben steht, wann in ihrem Haus um wie viel Uhr Strom gibt. Und genau, da versucht man natürlich auch da irgendwie da zu sein und um schnell das Handy aufzuladen für die nächsten 24 Stunden. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber
ja. Nein, aber das liefert ja auch mal so ein Bild, also wie dort die Situation ist, weil natürlich, je länger das dauert, so, das geht so alles ein bisschen verloren, wie die Situation ist. Und das beschreibt es ja schon sehr eindrücklich. Und dass man da irgendwie dann auch mal einen Moment der Ablenkung braucht, ist, glaube ich, auch irgendwie verständlich. Du hast es angesprochen und wir müssen das Thema irgendwie da mitnehmen. Zwangsläufig durch den Krieg wird es viele oder gibt es viele Sportlerinnen und eben auch Fußballer, die ihr Leben gelassen haben. Wie wird das eingebaut? Also wird von den Fanszenen, wird von den beim Heimspiel, also vom gastgebenden Sportclub, daran gedacht? Wie funktioniert das? Ich glaube, du hattest mal gesagt, es gab so ein Datenbankprojekt Angels of Sport. Das weiß ich nicht, inwieweit das weitergelebt hat. Also wie wird diese Trauerkultur in dieser Situation gelebt?
Also definitiv, dass die Vereine sind da aktiv, die Fanszenen sind aktiv und man also erinnert sich an die gefallenen Helden in manchen, also in unterschiedlicher Art und Weise. Also bei Verestrivne wurden die 2 Plätze des Trainingsgeländes einer nach dem anderen, nach einem Held benannt, der andere Platz nach dem anderen. Manchmal sind es T-Shirts, dass die Mannschaft, die beiden Mannschaften, wenn die den Platz betreten, die mit dem gefallenen Held, Bild des gefallenen Heldes tragen. Ja, manchmal sind es Spruchbänder, manchmal machen die Ultras T-Shirts, also so geht es. Und ja, da gibt es jetzt dieses Projekt, das heißt Stands of Heroes. Da geht es darum eben, dass man eine Tribüne schafft, halt im virtuellen Sinn von den Fans, die gefallen sind. Und man kann die ja nach dem Verein, nach dem Ort, wo die herkommen, sozusagen sehen und wann die gefallen sind. Ja, genau. Und dieses Projekt unterstützt vor allem die Familien und nimmt die Familien öfter, organisiert Reisen für die Familien, für ja, Frauen, Kinder, Eltern ins Ausland zu Auswärts- oder zu Heimspielen der Nationalmannschaft oder der Vereine, die Europapokal spielen. Und da sind die auch präsent und kann man sagen, setzen setzen die Sache ihrer gefallenen Verwandten fort, indem sie ja den Verein oder die Nationalmannschaft unterstützen. Ja.
Das Thema Wirtschaft klang, glaube ich, schon mal kurz bei dir an. Ich nehme ja mal an, dass das ganze Thema Sponsoring immer schwieriger wird, bis fast unmöglich. Also der wirtschaftliche Druck auch bei den Vereinen dann extrem ist. Ich nehme auch an, dass die Ticketeinnahmen, das wird jetzt nicht unbegrenzt, das irgendwie auffangen können. Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Situation der Clubs zwangsläufig extrem angespannt sein. Oder anders gefragt, woher kommt denn irgendwie Geld, um so eine halbwegs Stabilität für die Vereine zu schaffen?
Ja, es sind ja, also in Ukraine war schon immer, es ging mit privaten Investoren, meistens eben aber, ja, ein Investor pro Verein. Und ja, wenn einer wegfällt und es findet sich nicht zeitnah ein Ersatz, dann verschwindet auch der Club komplett. Also Ticketeinnahmen waren eigentlich noch nie die Quelle der Einnahmen. Selbst zu den Top-Zeiten, dafür ist einfach, sind die Ticketpreise zu niedrig. Also das deckt wahrscheinlich nicht mal die Stromrechnung ab. Also deswegen, aber es hängt alles von Investoren ab und die meisten sind aktuell eben nicht so bereit, ja, viel Geld reinzustecken. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber wie gesagt, es ist halt alles sehr von einer Person meistens abhängig und ja, wenn er am Ende der Saison plötzlich keine Lust mehr hat, ja, da wird vielleicht noch ein, zwei Monate gesucht, aber wenn sich keiner findet, dann ist der Club weg.
Lass uns kurz noch über die Nationalmannschaft reden. Ich glaube, wir hatten vor 2024 auf jeden Fall das letzte Mal miteinander gesprochen. Die Ukraine hat bei der EM teilgenommen. Ich glaube, sie waren dann Gruppenletzter mit 4 Punkten aber. Ich glaube, gegen Rumänien hatte man zum Anfang 3-0 verloren. Dann es gab einen Unentschieden gegen Belgien und einen Sieg gegen die Slowakei. Genau. Wie zufrieden oder, also ich glaube, das Entscheidende war, dass die Ukraine bei der EM dabei war, oder?
Ja, definitiv. Also das war schon ein gutes Zeichen und man konnte ja teilnehmen, dabei sein, man konnte zeigen, hier sind wir. Es war auch, also man ist ja über die Playoffs reingekommen, gegen Bosnien in erster Runde und dann in zweiter Runde gegen Island hat man den Sieg praktisch, ja, wirklich errungen. Also das war auch also eine knappe Geschichte in beiden Fällen, aber ja, solche Spiele machen dann auch Bock, am meisten Bock, wenn sich die Mannschaft kämpferisch zeigt und das dann am Ende so rausholt. Aber ja, man war dabei. Eine Gruppe ist eine verrückte Gruppe, weil ich glaube ja ziemlich, dass also die Mannschaften waren plus minus alle gleich stark. Und am Ende waren ja, glaube ich, alle bei 4 Punkten. Oder also es, ja, genau. Und ja, die erste Niederlage hat vor allem wehgetan, weil man Rumänien war auch vielleicht in der Gruppe noch Außenseiter, zumindest laut so, wenn man auf die Ranglisten, FIFA-Rangliste guckt. Aber ja, die Generation der Spieler in Ukraine ist sehr auf, ja, egoistisch und jeder ist auf sich fixiert und es gab irgendwie nicht so dieses Mannschaftsspiel und ja, im Grunde genommen ist man völlig verdient ausgeschieden. Also,
sagst du so grundsätzlich gut, dass wir dabei waren. Sportlich war es nicht so, wie man sich das hätte vorstellen können. Da wäre gegebenenfalls auch etwas mehr möglich gewesen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich war ja auch bei 3 Spielen dabei, bei allen 3 dabei und ja, es war schon ganz gut, da die ganzen Massen an Ukrainern zu sehen aus der ganzen Welt. Die wenigsten waren natürlich jetzt aus der Ukraine selbst, aber ja, es war trotzdem irgendwie schön, bei dem Fest dabei sein zu dürfen. Und es war tatsächlich, also 2006 bei der WM, da war ich nicht dabei. War ich noch in der Schule, weil war auch eine schöne EM generell. Ist jetzt schon ja fast 2 Jahre her, aber war sehr schön in Deutschland generell, das das Event und die Stimmung. Und man ist auch an Karten relativ gut rangekommen, fand ich. Also es war nicht schwer.
Wie hat das funktioniert? Bist du an die...
Ich habe eigentlich für alle drei Spiele problemlos Karten bekommen. Ich habe sogar mehr Karten bekommen. Ich habe dann einfach, also über UEFA, die billigste Kategorie, ich glaube für 30 Euro oder was war das? Und das ging tatsächlich. Also war gar nicht schwer. Und ich habe auch als Ukraine sich qualifiziert hat, gab es noch einen Verkauf und da habe ich was gekauft und man konnte sogar zwischendurch ein paar Tage davor sogar noch Karten kaufen, weil die kurzfristig noch im UEFA-Portal erschienen sind. Also fand ich echt machbar und ja.
Das hast du dann entsprechend auch genutzt und hast positive Eindrücke offensichtlich. Da war immer dann so, also die Ukraine zumindest, die Stimmung auf der Seite war schon ganz gut. Man hat halt gemerkt, man ist stolz, dass man dabei ist. Wie schätzt du das für die WM 26 ein? Da ist ja die Ukraine jetzt, glaube ich, im März stehen Playoffs an, richtig?
Genau, man muss wieder durch zwei Gegner durch. Zuerst spielt man gegen Schweden und dann, wenn man es schafft, dann steht dann Polen an. Beide Spiele sind in Spanien, bei Valencia. Genau, ja, wird schwierig, weil die Mannschaft irgendwie, glaube ich, nicht so recht an diese Mannschaft. Das ist von Spielern her und von der Erfahrung, sehr viele Spieler spielen im Ausland, das ist vielleicht die beste Mannschaft. Aber es ist halt, da ist halt kein Teamgeist und in der Nationalmannschaft sind die irgendwie alle halbherzig dabei. Ja, es wird eine enge Kiste. Also wer ein Playoff geschafft hat, ist meistens, das sind immer so gleich starke Mannschaften. Und ja, wenn man auch die Quoten jetzt anschaut, Ukraine, Schweden, erstes Spiel, sind die auch gleich bei, ja, zwischen 2 und 3 beide angesiedelt, was darauf deutet, dass da kann alles passieren. Ja. Deswegen mal schauen. Also nächste Runde wäre dann Polen, auch da bei Valencia. Mal schauen, ob man überhaupt in die zweite Runde kommt. Also Polen, wenn die gegen Albanien weiterkommen, das muss man auch noch dazu sagen. Also da sind sie ja auch noch nicht durch, aber ja.
Dann lass uns ganz kurz nochmal in die Liga sportlich gucken. Wenn ich das alles richtig gefunden habe, seit dem Angriff durch Russland eine Saison abgebrochen. Zweimal hat Schachtor gewonnen und einmal Dynamo die Meisterschaft. Ja, wie soll ich es denn formulieren, ohne nicht komisch zu klingen? Aber rein vom Ergebnis ist alles wie immer.
Ja, schon. Das sind halt die größten Vereine, die auch am meisten Geld haben. Es gab halt, also jetzt, wenn man in die Tabelle guckt, man sieht, dass Schachter zwar punktgleich mit dem Tabellenersten ist, das ist LNC Tscherkassy, aber ja, auf Platz 2 steht und es war auch mal, wo dieser Retortenclub Dnipro 1, ich sag mal, um Meisterschaft gekämpft hat, aber am Ende, was dann glaube ich doch entweder Schachter oder Dynamo, ich glaube Schachter war das dann in der Saison. Also ja, es ist wie immer, aber es ist halt auch so ein bisschen klar, weil es sind die reichsten Vereine und die sind auch bis jetzt die reichsten Vereine geblieben. Da ist vielleicht jetzt dadurch, dass die auch auf einen Sparmodus sind, der Unterschied ist nicht mehr so groß und vielleicht auch in gewisser Weise dieser Doppelbelastung, zumindest in der Hinrunde, wirkt sich auch aus, dass die beiden Vereine viele Punkte liegen lassen haben, weil durch diese Reisen in Ausland, Bus, sondern ja, da gehen auch Kräfte verloren und dann verliert man überraschend oder lässt man Punkte liegen in der Liga. Genau, aber ja, alles wie immer so in gewisser Weise.
In gewisser Weise nur. Das ist, sag mal, wirklich, wir hatten, glaube ich, das letzte Mal auch über Stadien gesprochen und da waren einige Bilder, wo wirklich die Stadien auch zerbombt waren. Gibt es tatsächlich eine Infrastruktur? Also du hast ja gerade gesagt, Mariupol hat sich ein Verein indirekt komplett aufgelöst. Gibt es Infrastruktur, also Stadien, die komplett zerstört wurden, die nicht mehr verfügbar sind?
Also was direkt so einfällt, ist Jasna Tschernigiw, ein ehemaliger Erstligist in der Nähe von der russischen Grenze. Das Stadion wurde ja noch 22, relativ zu Beginn des Krieges, ist eine Rakete eingeschlagen, die Haupttribüne und ja, kann man sagen, zerstört. Also die Gegengerade steht noch, aber ja, auch der Platz wurde beschädigt. Also da muss eigentlich neu gebaut werden. Sonst sind sehr viele Stadien zerstört worden, aber größtenteils sind die Stadien eben in den ja inzwischen besetzten Gebieten, neu besetzten Gebieten oder nah an der Frontlinie. Jetzt letztens ist eine Rakete in Poltawa eingeschlagen, ist Osten des Landes, aber ich sag mal nicht komplett an der Frontlinie. Da ist auch der Platz der zweiten Mannschaft von Vorskla Poltawa, genau, der Kunstrasenplatz, der erst vor ja 4 Jahren oder so eröffnet wurde, erstmal kaputt. Also der Rasen, der Kunstrasen, genau, das sind ein paar Raketen, also genau, aber größtenteils ist es schon so, dass es eher an der Frontlinie ist und oder in besetzten Gebieten oder Städten, die komplett zerstört wurde, wie zum Beispiel Bachmut. Ja, also da ist die komplette Stadt zerstört und dementsprechend auch das Stadion.
Das bestimmte, bekannte Spieler, die ihr Leben verloren hassen und dann dadurch so ein ja, so ein gemeinschaftliches Trauen in der ganzen Ukraine initiiert wurde. Also gibt es da besondere Typen?
Also es ist halt schon so, dass eher die Spieler, die unbekannteren Spieler aus, ich sag mal, unteren Ligen, aus dritten und aus der dritten Liga und aus den Amateurligen, dass die eher kämpfen. Oder die Futsalspieler gab es auch. So wirkliche Profispieler, die so kämpfen und ihr Leben verloren haben, fallen mir jetzt keine ein. Aber genau, aber es gibt immer wieder, hört man hier und da, hier ist ein ehemaliger Profispieler gestorben, aber das waren halt nicht die bekanntesten, nicht die ja öfter Nationalmannschaft oder so gespielt haben. Deswegen ist es meistens eher dann lokale Trauer oder Trauer unter den Fußballfans der Vereine, wo der Spieler gespielt hat. Aber es ist bislang ja nie so eine landesweite Geschichte gewesen.
Inwieweit gibt es eine Solidarität im Fußball unter den Vereinen? Sind da Aktionen dir bekannt, die ein Beispiel zeigen, wie gut man oder zu stark man in dieser Zeit zusammenarbeitet? Oder ist einfach jeder auf sich konzentriert, dass er tatsächlich im Wortsinne überlebt?
Ja, also so direkt, wo ich sage, oh, Respekt dafür, fällt mir tatsächlich nicht ein. Bestimmt hier und da, dass man Verständnis aufweist. Manchmal kommen aber auch Geschichten raus, wo der eine Verein vielleicht mehr Verständnis erwartet hätte vom anderen Verein und der andere Verein eher auf den Richtlinien sich konzentriert und sagt, nee, wenn er nicht zum Spieler scheint, dann habt ihr die technische Niederlage. Also solche Geschichten kommen auch manchmal ans Licht, aber ja, aber auch solche, es fallen mir jetzt nicht direkt so Geschichten ein, wo ich sage, oh, da hat ein Verein irgendwie kräftig mitgeholfen, ohne Eigenvorteil mitgeholfen.
Du bist ja nun auch bekannt in der Grauntopper-Szene und ich sehe tatsächlich immer mal Berichte, dass tatsächlich wieder so auch einige nach in die Ukraine hoppen. Wie nimmst du das wahr? Also so rein emotional war ich da erstmal irritiert und musste da nochmal so ein bisschen überlegen, ob ich das gut oder weniger gut finde. Merkst du auch, dass das wieder zunimmt?
Das nimmt zu. Also ich habe einen sehr guten Freund aus Berlin. Grüße an dieser Stelle an Udo, der letztes Jahr sehr oft da war, also und eine Menge Spiele gesehen hat. Also ich glaube, der war so 6-mal da. Und ich nehme das gut, also ich nehme das positiv wahr, wenn sich wirklich Menschen so damit Solidarität zeigen und sich für meine Heimat sich interessieren. Also ich sehe das nicht so unbedingt als, also es ist halt immer vielleicht die Intention, aber die Leute, die ich bislang, von denen ich gehört habe, die Intention war durchweg positiv. Es war nicht nur einfach schnell rüber ohne Interesse und Haken machen und wieder zurück, sondern die zeigen schon Interesse, die stehen voll hinter Ukraine und das unterstütze ich. Also ich sehe das nicht als, wie nennt sich, so eine Art von Tourismus. Weiß schon, was ich meine.
Genau, ein Kriegstourismus, wo man einfach so, oder Sensationstourismus, wo man einfach gucken will, was ist zerstört. Hab ich verstanden. Nun wird ja öfters mal diskutiert, wie geht das jetzt weiter, etc., etc., mit Friedensvereinbarung, Gebietsabtretung. Wie nimmst du das wahr, wie die Stimmung dazu in der Ukraine ist? Ist die Bevölkerung weiterhin sagen, wir sind ein freies Land und wir sind eine Demokratie und wollen das mit allem, was wir haben, verteidigen? Oder wird zwangsläufig, je länger und je stärker eben Energieanlagen beschossen werden und so weiter, das Durchhalten schwieriger? Merkst du da eine Veränderung der Stimmung oder sagst du nein? Also diese Stimmung ist immer wieder dieselbe. Die Ukraine will selbstständig sein und dafür auch kämpfen.
Also es ist in gewisser Weise ändert sich, in gewisser Weise aber auch nicht. Also man will natürlich weiterhin die Unabhängigkeit und die Werte, für die man kämpft, seit 2014 manche schon kämpfen, man will die behalten. Also das wird jetzt alles nicht durchgestrichen. Aber eine gewisse Müdigkeit ist natürlich dennoch da, weil wenn man so lang dem Ganzen ausgesetzt ist und immer wieder von Gefallenen hört, immer wieder mit den Einschlägen rechnen muss, das geht nicht an einem komplett vorbei. Es ist halt so, ja, man will, dass es schnell aufhört, man will aber auch nicht, dass es wieder anfängt. Also so würde ich es formulieren, weil man eben nicht daran glaubt, weil die Russen das auch immer wieder bewiesen haben seit 2014, dass die ja nicht Ruhe geben wollen und man denen nicht vertrauen kann. Und das ist halt so ein Zwiespalt, kann man sagen.
Du kriegst ja auch die Diskussion, die teilweise in Deutschland laufen mit. Aktuell ist es wieder Dieter Hallervorden, der sich da nochmal engagiert zu sagen, also hier die NATO hat die Grenze Richtung Osten und so weiter verschoben. Alles eigentlich mit klar belegt, dass da überhaupt nichts entsprechend passiert ist und dass alle Vereinbarungen rechtens sind und dass das halt irgendwie ein wirklicher Stuss ist. Was würdest du den Leuten, die so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, vielleicht auch durchaus russlandfreundlich groß geworden sind, ja, was würdest du denn denen sagen wollen?
Ja, ich glaube, man soll die Fakten eben auch sehen und selbst wenn NATO was sich nicht dran gehalten hätte, kann man das ja nicht gutheißen, was Russland jetzt macht. Und ich meine, also die widersprechen sich, also Russland erreicht also das Gegenteil eigentlich auch mit dem, was die machen. Die wollten keine NATO-Erweiterung durch den Krieg, sind überhaupt nochmal zwei Länder im Norden, Skandinavien, der NATO beigetreten. Also das ist, da merkt man schon, was das eigentlich für Quatsch ist, deren Argumentation, weil ja, die sehen, dass die eben das Gegenteil erreichen und man kann also beim Weitem dieser Argumentation auch wie immer, aber guck mal in den USA, das bringt keinen weiter. Gucken wir, was USA früher gemacht hat. Das bringt halt, also jetzt, wie hilft es der Ukrainern weiter? Wie hilft es unseren Werten weiter mit diesem, ja, Whataboutism? Also deswegen einfach mal vielleicht das Ganze ein bisschen die Fakten beachten und nicht irgendwie Sachen sich ausdenken, wie man es gerade braucht und im Teil ausblenden.
Ja, also was mir immer wichtig ist, was ich halt nicht verstehe, also die NATO ist ja nicht vorgerückt, sondern es gibt einfach Bevölkerung souveräner Demokratien, ja, in Osteuropa. Und das gibt's dort eben, Demokratien, und die haben sich entschieden, der NATO anzuschließen. Also nachdem sie ja ziemlich lange Zeit, um das Böse zu sagen, auch Kolonien der stalinistischen Sowjetunion waren. Also so, und die haben nun gesagt, wir wollen uns der NATO anschließen. Das ist ein demokratischer Beschluss. Und grundsätzlich ist das tatsächlich, gibt das auch die NATO-Russland-Grundakte her. Und das kann man alles nachlesen. Ich würde die Links auch nochmal in die Sendungsnotizen packen. Aber ich finde, du hast es ja eigentlich auf den Punkt gebracht, selbst wenn man sich damit nicht beschäftigt, stellt sich trotzdem die Frage, wie rechtfertigt das auf Menschen, Kinder, Sportlerinnen, Sportler, einfach tatsächlich Bomben abzuwerfen. Und dafür gibt es einfach keine Begründung für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, was er ist und auch immer bleibt. Vielen Dank, Michael, dass du uns einen aktuellen Einblick gegeben hast. Ich würde mir wünschen, dass wir uns endlich mal in einer Atmosphäre unterhalten können, wo wir sagen, wie kann das jetzt wieder aufgebaut werden? Endlich ist der Krieg vorbei. So ganz einfach wird es die Lösung nicht werden. Es wird ja intensiv diskutiert, aber da spielt natürlich das Thema Gebietsabtretung eine große Rolle, wo die Ukraine auch eine klare Position hat. Ich brauche dich, glaube ich, nach deinen Wünschen, bis wir uns wiederhören, nicht zu fragen, aber vielleicht, was hoffst du dir, was für eine Kraft kann der Fußball entfalten? Ideal wäre sicherlich eine Qualifikation für die WM, denn immer wenn die Ukraine im öffentlichen Bewusstsein ist, ist das letztendlich auch, ja, wie soll ich sagen, Werbung, Information für das Anliegen der Ukraine.
Genau, also sportlich wünsche ich mir natürlich das Beste für den ukrainischen Fußball, und in aktueller Situation wäre das die WM-Teilnahme für die Nationalmannschaft. Ich meine, Schachter ist auch noch in der Conference League und diese Saison geht er auch relativ, was möglich. Der ist jetzt letztes Mal war Chelsea dabei, das wäre nicht so einfach, der Conference League zu gewinnen, aber diesmal Schachter hat zumindest so, wenn man rein sportlich betrachtet, die Mannschaften betrachtet, hat Chancen. Also das wäre zum Beispiel auch noch so, wo ich mir wünschen würde, neben der Nationalmannschaft. Und ansonsten hoffe ich mir, dass wieder mit dem Kriegsende auch wieder der Fußball zu alter Glanz zurückkehrt. Also wird vielleicht noch dauern, aber trotzdem irgendwie hoffe ich mir, dass wieder Zuschauer in Stadien strömen, wie das früher war. Und und alles so wie früher ist. Also, weil es ist ja immer noch so, dass die Zuschauerzahlen stark begrenzt sind, vor allem je östlicher man geht. Und da ist aber auch, sage ich mal, Zuschauermagnete da, und da ist auch wirklich Potenzial, Luft nach oben. Deswegen, das alles irgendwie erhoffe ich mir, also das Beste für ukrainischen Fußball.
Und dem kann ich mich nur anschließen und danke dir für die Zeit, die du dir wieder genommen hast, und wünsche dir, dem Land der Ukraine und allen Ukrainerinnen und Ukrainern und uns allen natürlich Frieden, und danke dir. Alles Gute.
Danke dir auch.